Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Koalik und Co., dem Talk ohne blauen Dunst. Heute soll hier ein junger, engagierter Mann zu Wort kommen, der auf der Seite der Pflegenden aktiv tätig ist.
Dominik Rudolf ist diplomierter Pflegefachmann HF und Mentalcoach für Pflegeberufe. Ich habe ihn kennengelernt als Student im Fachkurs für Nikotinberatung und Tabakentwöhnung der Berner Fachhochschule, Departement Gesundheit, in dem ich unterrichte. Ich freue mich immer sehr über den Nachwuchs und die Motivation der jungen Menschen aus den Gesundheitsberufen für diese wertvolle Arbeit.
Ja, das ist ja absolut nachvollziehbar. Männer im Pflegeberuf, nach wie vor doch eine ziemliche Seltenheit. Auch heute noch leider. Oder sitze ich da etwa einem vielbeschworenen Mythos auf? Hat sich da doch etwas getan, die letzten Jahre oder Jahrzehnte?
Du wirst lachen, aber diese Frage habe ich ihm auch gleich zu Anfang unseres Gespräches gestellt.
Es ist so, tatsächlich haben wir mehr Frauen in dem Beruf. Das ist so. Von der Prozent her meint die, ist es etwa 80-20, also 80% Frauen, 20% Männer. Ist schwierig zu sagen, warum das so ist. Vermutlich, weil Frauen eher von der emotionalen Lage her gern in Berufe gehen, wo etwas mit Caring zu tun haben. Und Männer eher in den Berufen vertreten sind, wo ein bisschen mehr Handwerk ist, vielleicht ein bisschen mehr anpacken, mehr Technik. Wobei das heutzutage ja auch wieder sehr ausgeglichen ist und sich das auch langsam wieder tut ausgleichen. Es gibt immer mehr Männer auch in der Pflege. Das ist so. Ja, ich denke, das ist sicher der Hauptgrund, wieso das so einen Unterschied hat.
Und was war nun konkret die Motivation für Dominik, in den Pflegeberuf zu gehen?
Wieso bin ich in die Pflege gegangen? Das ist eine lange Geschichte. Hat alles angefangen damals, wo es darum gegangen ist, um die Lehre natürlich auszusuchen. Und dort habe ich Verschiedenes geschnuppert. Ich bin mir selber nicht sicher gewesen, wohin ich will. Ich habe nur gewusst, ich will etwas mit Menschen machen. Habe ich verschiedene Berufe angeschaut und dort geschnuppert. Und tatsächlich hat mir dann der Beruf Fachmann Gesundheit am besten gefallen, weil er am meisten Variabilität hatte. Der Kontakt mit den Menschen, jeder Tag ist anders aufgebaut. Du hast mit ihnen geschafft, du bist in Kontakt mit anderen Disziplinen gewesen und hast quasi als Team Patient natürlich mit integriert in dem Team, miteinander geschafft, dass er wieder rehabilitiert oder sich verbessern kann oder einfach seine Bedürfnisse kann erfüllen.
Sein Berufstitel heißt Fachmann für Gesundheit. Ich finde es noch gut gewählt, da diese Berufsbezeichnung vom Wortlaut den Begriff Gesundheit in sich trägt. Also in meinen Augen sehr positiv und zielorientiert. Das gefällt mir.
Es zeigt eigentlich, du bist in einer Ausbildung gewesen, wo du dich für Gesundheit verschrieben hast. Sozusagen. Und das ist deine Aufgabe. Es ist eine Art nicht problemorientiert. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe mir das noch gar nie so überlegt, wegen der Namensgebung. Aber eben jetzt, wo du das sagst, das ist wirklich, es geht um Gesundheit, schlussendlich.
Also mal gesetzt im Fall, man würde jetzt die Leute auf der Straße einfach mal so fragen, was macht denn Ihrer Meinung nach einen Fachmann für Gesundheit aus? Da würde man doch sicherlich die unterschiedlichsten Antworten erhalten.
Es werden sicher verschiedenste Antworten kommen. Individuelle Antworten, aber es wird alles im Rahmen vom Bereich Gesundheit sein. Vermutlich auch recht breit differenziert, weil Gesundheit ist ja ein großer Begriff und ich könnte mir auch vorstellen, dass gewisse Themen vom Nikotin, Tabak da auch vorkommen oder eben, weil der Name gleich auch schon im Bereich von der Pflege etabliert ist, wird sicher auch schnell der Name Pflege dann fallen. Aber schlussendlich ist auch ein Physiotherapeut irgendwo ein Fachmann Gesundheit.
Und auf der anderen Seite hat man im Spital ja überwiegend mit Krankheiten zu tun.
Das ist das, was Gesundheitsfachpersonen dort tagtäglich begegnet. Sie leisten wirklich sehr viel. Aber es ist auch ein Beruf, welcher die verschiedensten Möglichkeiten bietet, sich weiterzubilden. Dominik hat sich unter anderem auch zum Nikotinberater ausbilden lassen. Ich habe ihn gefragt, was seine Motivation war.
Zuerst die Idee gewesen, um eben im Pflegebereich quasi den Leuten einfach zu helfen und mehr über Gesundheit zu lernen, mehr über die Anatomie, mehr über die Art und Weise, mit den Leuten zu kommunizieren. Und das hat sich dann schrittweise weiterentwickelt, im Rahmen von meinen Ausbildungen auch, wo ich dann auch die Entscheidung getroffen habe, schlussendlich, hey, es wäre doch mega cool, um auch in eine gewisse Art von Beratung zu gehen. Weil im Alltag sieht man das, die Leute werden betreut in den Spitälern, in den Alters- und Pflegeheimen oder wo auch immer. Aber gewisse haben vielleicht gleich noch gewisse Gewohnheiten, die sie aufweisen, die dann nicht unbedingt förderlich sind. Und das ist natürlich auch das Rauchen. Und ich bin ja ein Reha-Pfleger in der Reha-Klinik, vor allem neurologisch spezifiziert. Und dort ist natürlich Rauchen ein riesiger Risikofaktor, wie wir wissen. Und weil wir intern auch so eine Fachgruppe hatten, hat sich dann eins am anderen ergeben und ich habe dann dort die Chance dürfen, ja, ergreifen und den Fachkurs an der Berner Fachhochschule besuchen. Und das hat so ein bisschen beides vereint. Also das Interesse am Gegenüber, zum Gegenüber die Hilfe zukommen lassen und dass er in gewisser Art zu einer besseren Version wird, weil er mehr gelernt hat und weil er weiß, auf was er verzichten darf. Und auf der anderen Seite dann eben die Kommunikation und das Beratungswesen. Und so hat sich das entwickelt.
Es ist auch toll, dass in seiner Klinik eine Fachgruppe existiert, wie er berichtet. Nikotin- und Tabakprävention und Gesundheitsförderung sind immer noch sehr unterschiedlich in der Gestaltung der Spitäler, je nachdem, wo die Prioritäten gesetzt werden. Auch Spitäler sind zu betriebswirtschaftlichen Unternehmungen geworden.
Ich denke auch, es ist teilweise, wie du vorher betriebswirtschaftliche Sichtweise erwähnt. Und es ist aus meiner Sicht auch immer so ein bisschen, ja, das Spital oder die Klinik muss schlussendlich schauen, dass sie finanziell über die Runden kommt. Aber wo bleibt die wahre Gesundheitsförderung dabei? Weil schlussendlich kommt die Klinik einen Großteil vom Geld über, wenn sie Krankheitsfälle betreuen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das manchmal auch ein Clinch darstellt. Und da ist vielleicht auch ein bisschen eine ethische Fragestellung, wie kann man da eine gute Balance herstellen, dass man nicht die Betreuung tut, irgendwie verkürzen und die Leute zu früh heimschickt oder so, sondern dass sie gut rehabilitiert oder gut genesen in eine Rehabilitation gehen können mit dem nötigen Wissen und dann heim schlussendlich. Aber das ist schwierig. Bei uns in der Reha-Kliniken finde ich weniger, weil Krankenkassen sind sehr kulant, wenn es um Verlängerungen geht. Das erlebe ich so zumindest in den Kliniken, wo ich arbeite. Also wenn die Leute wirklich noch nicht so weit sind, dann kriegen die Verlängerungen und man kann auch mit ihnen zusammen weiterarbeiten. Das ist sehr schön zu sehen. Ich habe allerdings auch schon von Fällen gehört, vor allem im Spitalbereich, wo dann die Leute vielleicht ein bisschen knapper entlohnt werden, obwohl vielleicht ein Tag, ein, zwei Tage besser tun hätten. Aber da reden wir halt auch über Finanzierungsmodelle, wo etwas mehr vielleicht nicht zulässt.
Ich würde ja sagen, es zeichnet Dominik geradezu aus, dass er sich sehr klar und detailliert mit diesen Themen auseinandersetzt.
Ja, so erlebe ich Dominik auch. Er nimmt die Dinge sehr bewusst wahr und will anderen auch Dinge bewusst machen. Er ist sehr aktiv in den sozialen Medien mit sehr gelungenen Filmclips aus dem Pflegealltag. Dabei stehen die Pflegeberufe sehr im Mittelpunkt.
Tatsächlich ist das so. Also das ist die Idee von all dem, zum wirklich, ja, den Menschen vielleicht mehr Gesundheitsbewusstsein dürfen geben, auf gewisse Themen aufmerksam machen aus dem Bereich. Ja, zum auf die Videos zurückkommen, die Videos sollen so einen kleinen Ausschnitt zeigen aus dem Pflegealltag, wo vielleicht nicht immer so bekannt sind, den Leuten. Haben wir ja jetzt momentan auch einen schönen Film, der läuft, der Film Heldin von der Petra Wolpe, wo, finde ich, auch ein Teil zeigt, wie das einmal ein Sportdienst oder ein Dienst ablaufen kann. Natürlich nicht immer, aber es gibt so Sachen. Und da finde ich, ist es wichtig, um eben die Pflegenden auch zu stärken. Und dass sie mehr Selbstfürsorge haben. Wenn das so ist, können sie am Patienten die gute Qualität dann auch wieder erwidern. Aus einer, ja, Quelle von vielleicht mehr Ruhe, einer Quelle von mehr Balance, anstatt dass der Stress dann mitschwingt mit der Patientenbetreuung.
War denn Dominik schon immer so? Also es wird ja deutlich, dass er eine seiner herausragenden Charaktereigenschaften ist, sich so stark und zielgerichtet für andere zu engagieren.
Das hat mich auch interessiert und ich habe ihn gefragt, denn der kleine Dominik auch immer schon so war.
Der kleine Dominik ist anders wie der jetzige Dominik. Ich denke, so wie es bei vielen Menschen auch ist, man macht seine Erfahrungen, man sammelt den Rucksack. Der kleine Dominik ist schon immer ein bisschen wild gewesen, immer viel am Spielen gewesen, am Machen gewesen. Dann ist die Pubertätsphase gekommen und es hat sich viel verändert. Irgendwo hat es dann gewisse Punkte gegeben, wo ich wie einen Mindshift gemacht habe. Und ich könnte nicht einmal genau sagen, wann das war. Es sind so viele Einflüsse, die Schulzeit, die Sekundarschule, dann der Weg durch die Lehre und schlussendlich dann auch der Pflegefachmann und alles. Und auch, wie ich aufgewachsen bin, wo dazu geführt haben, dass ich auch so einen inneren Drive entwickelt haben, um einerseits den Menschen helfen, aber andererseits auch mich selber immer weiterentwickeln. Und das wieder anderen zugutekommen lassen. Also so ein Kreislauf im Prinzip, anderen, mir selber, aber auch der Familie. Weil es eben Phasen gegeben hat, wo schwierig gsi sind in dieser Jugendzeit, sage ich. Es ist auch noch interessant zum sagen, ich habe nie wirklich gewusst, wohin das ich will, bis vor einigen Jahren. So vor etwa 5, 6 Jahren. Und habe dann aber gemerkt, wo ich mich in Richtung Pflege und in Richtung Coaching und Beratung dann engagiert habe, dass sich die Leidenschaft mitentwickelt hat, weil es mit diesen Kernwerten übereingestimmt hat. Also wenn man mich würde fragen, was ist deine Leidenschaft oder wieso hast du dich in diesen Bereich begeben, dann ist meine Antwort darauf, es hat sich entwickelt. Die Leidenschaft, das Feuer hat einfach angefangen zu brennen. Immer mehr, weil ich gemerkt habe, es ist der richtige Weg. Und es ist bis jetzt auch der richtige Weg.
Mentoren haben ihn auf seinem Weg auch begleitet.
Immer wieder. Immer wieder. Mentoren aus der Schulzeit. Wir kommen immer wieder Bilder auf von denen und gewisse Wörter, die sie gesagt haben, in den Sinn. Ein grosses Vorbild ist auch mein Bruder. Weil er hat Ähnliches durchgemacht und hat, er ist ein bisschen älter wie ich, und hat das geschafft und hat mir auch in dieser Zeit geholfen, indem er mich motiviert hat und gesagt hat, Dominik, es kann nur besser kommen, mach weiter, es kommt gut, ich bin da für dich. Ja, so Unterstützung zu haben ist mega, mega wichtig. Und auch in Zeiten, wo man selber vielleicht ein bisschen den Glauben an sich verliert und weiß, dass es Leute gibt, wo aber mehr Potenzial in dir sehen, das sind die Leute, wo man sich damit umgehen darf. Weil das ist ein Umfeld, wo man, glaube ich, kann wachsen kann.
Er bringt noch eine gute Metapher als Vergleich zum persönlichen Umfeld.
Mir kommt da immer die Metapher von einer Blume in den Sinn. Eine Blume braucht Wasser, Sonne, Luft, guten Garten. Und wenn wir Menschen Pflanzen sind, oder in diesem Beispiel Blumen sind, und wir sind jetzt aber in einem Umfeld, wo zu wenig Wasser ist, zu wenig Sonne, all diese Sachen fehlen, dann kann man auch nicht so wachsen wie jemand anders, wo das Umfeld hatte. Und ich denke, es ist natürlich auch ein Prozess, der einem bewusst werden darf, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man ein gutes Umfeld auswählt. Und gerade auch im Bereich von so Themen wie Nikotinkonsum, wenn man in einer Freundesgruppe ist, man kennt sich schon lange und alle konsumieren das, dann ist es auch schwierig, dass man da bist du natürlich Expertin, dann ist es auch schwierig, dass man da von selber rauskommt, weil wir eben in dem Blumenbeispiel vom Umfeld her dort wachsen, wo wir wachsen.
Also, da möchte ich doch an dieser Stelle mal ein, na, ich glaube, heikles Thema ansprechen. Wie schaut es denn eigentlich innerhalb des Pflegepersonals aus? Also, gibt es da viele Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht selbst auch rauchen?
Die momentanen Zahlen von einer deutschen Umfrage, ich meine die von 2022, sind bei 44% in den Betreuungsberufen. Da ist jetzt die Frage, wie genau oder wie viele Zahlen sind nur der Pflege zugeschrieben. Ich erlebe das so, vielleicht als kurze Erklärung, ich arbeite in der Klinik in einem Flexpool, ich gump in verschiedenen Kliniken umeinander. Ja, es hat immer wieder rauchende Pflegende, wo dann sich die Zeit nehmen, und Pause machen. Und es ist wie, ja, mach du deine Raucherpause. Ist gut. Jetzt brauchst du es. Es ist wie innerlich abgehakt, okay, die oder der hat Suchtdruck. Passt. Die braucht jetzt die 5 Minuten. Oder wir haben einen Vulkan, der ausbricht. In Anführungs- und Schlusszeichen. Andere Pflegende, die nicht rauchen, nehmen sich die Pause nicht. Also da haben wir einfach die normale, routinemäßige Pause. Und ich will da auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Unfairness hervorruft, weil schlussendlich ist das schon immer so gewesen. Aber wenn man es genau anschaut, dann kriegen tatsächlich die Pflegenden, die nicht rauchen, weniger Pause, und zwar um einiges weniger wie die, wo die Raucherpause dann sich auch holen. Und da finde ich, ist eine Frage zentral, warum braucht man Raucherpause? Und warum raucht man überhaupt? Aus welchem Grund braucht man es, die scheinbare Beruhigung, wo ja aber, wie wir wissen, gleich in eine andere Seite dann wieder umschlägt. Ja, das ist so ein bisschen das. Und ich glaube, dass man da in diesem Bereich, wenn man mehr im Thema und im Bereich Stressmanagement würde, mit den Leuten arbeiten. und sie mehr wieder würde in Richtung Selbstfürsorge bewegen, dass man dann könnte einerseits weg vom Rauchen hin zu einer anderen Strategie gehen könnte und auch das wieder ausgleichen, dass man sich einmal im Alltag 5 Minuten darf gönnen für ein Glas Wasser.
Ich weiß ja nur zu gut aus eigener Erfahrung im sozialen Bereich, dass sogenannte schnelle Raucherpausen auch immer wieder Konflikte in einem Team auslösen können. Also wenn schlussendlich dann doch mehr Pausen von Raucherinnen und Rauchern gemacht werden, als die vereinbarten Pausenzeiten hergeben würden oder vorsehen.
Ich denke, auf der einen Seite ist es den Raucherinnen und Rauchern gar nicht so bewusst, dass es andere Pflegekräfte stören könnte, da vielleicht es auch von der anderen Seite, also der Personen, welche keine Nikotin- und Tabakkonsumierenden sind, wenig angesprochen wird, um eben auch Konflikte zu vermeiden.
Dominik ist ja nun ausgebildeter Nikotinberater. Ist er denn schon in die Gelegenheit gekommen, aktiv andere unterstützen zu können, rauchfrei zu werden?
Tatsächlich. Da hat es schon ein paar Interaktionen gegeben. Ich habe auch schon privat über meine Firma, über Ambivalenta, dürfen Beratungen machen. Ich habe aber da mein Angebot umgeändert. Und zwar auf reines Mentalcoaching. Weil ich habe eine Betreuung gehabt mit einem von meinen Klienten, langjähriger Raucher. Schwierige Situation privat, viel Stress, gerade noch eine Scheidung, wo am Abgehen ist, ein Sohn, wo gewisse Erkrankungen hat, einfach sehr schwierige Situation. Und das Hauptthema ist wirklich der Stress gewesen. Ich habe so ein bisschen die Quintessenz aus dem Ganzen ist gewesen, wenn man den Leuten Tools mitgibt für den Stress, um den besser zu handeln. Wenn man alle Rahmenbedingungen rundum in den Griff bekommt, dann wird das Rauchen automatisch weniger. Das ist dort rausgekommen und das ist urspannend gewesen, weil, ja, warum fängt man an zu rauchen? Warum tut sich jemand das an, jetzt ein bisschen provokativ gesagt? Ja, weil er zu dem Zeitpunkt, wo er anfängt, keine andere Wahl gehabt hat oder keine bessere Art gewusst hat, wie er sonst soll umgehen damit. Oder? Und ich glaube, wenn man da den Leuten, wie du es vorher auch gesagt hast, mit so einem E-Learning oder mit anderen Tools, kann so einen Trichter oder einen Fächer an Tools geben, wo sie anders die Lösung überkommen, um sich beruhigen oder zum das Umfeld verbessern oder die eigenen Gedanken, dann kommt es gar nicht so weit, dass man zu so etwas greifen muss. Ist dasselbe mit dem Alkohol oder mit anderen Süchten. Vielleicht ist es auch irgendwo eine Flucht von gewissen Umständen oder Umfeldbedingungen. Und das ist schade, wenn man die Menschen sieht, die dann dort drin sind und wo sich nicht selber raushelfen können, weil es gäbe ja etwas anderes.
Na, da gibt es ja dann zum Beispiel auch den Dominik, der sicher als Mentalcoach Menschen dabei unterstützen kann, andere Strategien oder Wege für sich selbst zu finden. Welche Strategien hat er denn persönlich?
Ist etwas gewesen, wo ich auch hat dürfen lernen in dieser ganzen Zeit. Und wo auch viel mit dem Sport gekommen ist, mit der Ausübung von Hungar Kung Fu. Das ist so eine spezielle Art von oder Unterkategorie von Kung Fu. Und dort ist das Mindset halt auch ein zentrales Thema, allgemein im Sport. Und ich glaube, wenn man sich da auf verschiedene Säulen kann aufbauen, neben dem Beruf und dem sozialen Leben, dann hilft das, um seine eigene Haltung weiterzubringen. Ich habe das zumindest so bei mir erlebt. Oder auch das Wissen erweitern, wie zum Beispiel mit dem Fachkurs von der BFH. Es ist nicht nur das Wissen, wo der Fachkurs mitgibt, sondern viel auch, was man daraus heraus macht und wohin, dass man das auch mitnimmt in sein eigenes Leben. Das ist auch so eine Grundüberzeugung, die ich habe, dass man Sachen, die man mitbekommt, andersweitig nutzen kann als vielleicht auch nur das, was es vorgibt. Und das macht es so breit. Und das ist bei dem Kurs zum Beispiel auch so cool, dass man Kommunikation drin hat. Also man taucht nicht nur drin in das Thema Nikotin und das Rauchen und Giftstoffe und alles, sondern es ist sehr breit gefächert. Und ich glaube, wenn man das mit den Sachen, die einem im Leben gegeben werden kann. Immer vielleicht auch ein bisschen in einem höheren Dienst, um es auch wieder zurückzugeben, dann profitieren ja alle von allen. Und dann ist es eine Win-Win-Situation.
Und was wünscht sich Dominik für die Zukunft?
Wir kommen ganz viele Wörter in den Sinn, aber ich glaube, dass die Leute mehr in Gemeinschaft leben und füreinander da sind und reflektiv bleiben.
Hoffen wir, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen und dass er noch weitere gute Erfolge in seinem beruflichen Umfeld erzielen kann. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts von Kohalik & Co., dem Talk ohne blauen Dunst. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.